Willkommen bei Letzte Reihe, dem Podcast an der Vosbos Bad Tölz. Kein Unterricht, kein Druck, nur echte Gespräche. Folge 39.
Minasan, konnichiwa. Letzte Reihe, yokoso.
Всем привет. Добро пожаловать на Letzte Reihe.
Okay, ihr seid richtig. Vielen Dank. Heute haben wir das Thema Sprachen lernen, Fremdsprachen und vielleicht sogar auch ein bisschen über Dialekte reden. Und wie ihr gehört habt, haben wir jetzt schon Japanisch und Russisch einen Einführungssatz gehört. Und herzlich willkommen dazu, dem André.
Hallo.
Du warst gerade der Japaner.
Ja,
kannst du genau. Es nochmal langsam sagen?
Ja, Minasan, also hallo alle, konnichiwa, hallo. Letzte Reihe, Also zur letzten Reihe, Yokoso, willkommen.
Klasse, dankeschön. Und du bist auch mit dabei, der Stanislav. Und
genau,
du hast uns auf Russisch hier in einem irrsinnigen Tempo auch das Ganze gesagt. War das derselbe Inhalt?
Im Großen und Ganzen ja. Also hallo an alle und willkommen zur letzten Reihe.
Ja, magst du es nochmal sagen? Es klingt immer, ich mag ja Russisch, ich höre das ja unheimlich gern.
Всем привет, добро пожаловать на letzte Reihe.
Oh, der Propper, das klingt schon so herrlich, wunderbar, diese stimmhaften Laute auch mit dazwischen. Ja, natürlich bietet sich sofort diese Frage an, wieso könnt ihr diese Sprache, was ist euer familiärer Background auch vielleicht? Können wir da erstmal anfangen, wie seid ihr aufgewachsen mit Sprachen? Ihr habt nicht nur Deutsch gelernt schon durch eure Eltern, sondern eben auch Russisch. Soweit ich weiß, sind eure Eltern aus Kasachstan oder deine, André, ihr seid Cousins, also ja. Über deine Eltern weiß ich jetzt nichts, weil wir uns im Unterricht nicht haben. Aber erzähl doch mal, André, vielleicht fängst du nochmal an.
Ja, genau, also meine Eltern kommen ursprünglich aus Kasachstan. Ich bin hier geboren in Deutschland, aber zu Hause haben wir halt hauptsächlich Russisch gesprochen, vor allem noch in der bis zum Kindergarten habe ich auch nur eigentlich mit Leuten, die Russisch gesprochen haben, auch geredet. Und auch zu Hause hauptsächlich mit Russisch aufgewachsen. Dann ab der Grundschule so habe ich dann auch angefangen, mehr mit deutschsprachigen Leuten zu sprechen und habe dann so quasi nicht direkt im Elternhaus so Deutsch und Russisch zusammengelernt, aber schon durchs Umfeld dann Deutsch und dann zu Hause Russisch und dann hat sich das so kombiniert.
Ja. Ähnliche Geschichte bei dir auch.
Relativ
wie
ähnlich.
Wie verwandt seid ihr? Also ihr seid Cousins, das heißt, wer ist Geschwister von welches Elternteil?
Unsere Mütter.
Genau, ja.
Genau, also meine Mom ebenfalls wie seine in Kasachstan geboren und aufgewachsen. Mein Vater in Russland, in Sibirien. Und genau, aufgewachsen bin ich dann halt zuerst hauptsächlich mit Russisch halt innerhalb der Familie und dann wahrscheinlich auch so ungefähr ab dem Kindergartenalter dann immer mehr mit Deutsch in Kontakt gekommen. Im Kindergarten war das bei mir eigentlich immer 50-50 Kontakt mit anderen Russischsprechern und Leuten, die halt nur Deutsch konnten. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich so ziemlich zweisprachig aufgewachsen bin.
Es gibt ja Vor- und Nachteile von zweisprachigen, vom sogenannten bilingualen Aufwachsen. Manche sagen, ja, dass dann die Elternteile auch wirklich nur in derselben Sprache immer kommunizieren sollen. Das gilt jetzt besonders für zum Beispiel deutsch-schwedische Elternpaare oder so, dass der eine nur Deutsch, der andere nur Schwedisch spricht. Jetzt sind bei dir beide Russisch sprechend natürlich. Wobei das Kasachisch, ist das nochmal anders als das Russisch?
Kasachisch ist sehr anders. Also das gehört auch zu einer komplett anderen Sprachfamilie. Kasachisch ist näher mit Türkisch verwandt als mit Russisch. Und deswegen ist es schon sehr anders, aber unsere Eltern, also unsere Mütter kommen aus Nordkasachstan, wo halt Kasachisch nicht wirklich gesprochen wird. Kasachisch ist eher im Süden Kasachstans und im Norden wird halt hauptsächlich Russisch gesprochen und noch dazu kommen die ja von einem wolgadeutschen Hintergrund, das heißt, die gehören eigentlich zu der deutschen Minderheit, die früher am Wolga-Fluss gelebt hat, welche dann aber während dem Zweiten Weltkrieg eben nach Kasachstan vertrieben wurden.
Ja. Ja, wir haben ja einen großen Zuzug mal gehabt, dann vor, ich weiß nicht, 30 Jahren ungefähr war das, glaube ich, da kamen viele Volksdeutsche, sagt man mal, aus diesem Begriff heraus, aus Kasachstan und den Gebieten dort, die da dazu gehört haben. Und ja, ich habe schon einige Schüler gehabt, die diesen Hintergrund hatten, aber die waren nicht so fließend in ihren Sprechfertigkeiten wie ihr jetzt gerade. Wie haltet ihr das denn aufrecht, André, dass ihr weiterhin auch diese Trilingualität, jetzt wo du noch Japanisch dazu lernst, pflegen kannst.
Ja, also ich muss sagen, mein Russisch ist deutlich schlechter als das von Stars tatsächlich.
Ah, verstehe.
Also vor allem im Gesprochenen jetzt, da muss ich noch einiges üben, das wird auch mein nächstes Ziel sein.
Ja.
Jetzt vom Hören her verstehe ich schon alles und das ist halt, weil ich wirklich jeden Tag das zu Hause höre, wenn ich mit meinen Eltern spreche, dann sprechen die halt auf Russisch und ich antworte meist auf Deutsch, aber ich verstehe halt, was sie mir erzählen und auch meine Großeltern oder sowas. Da habe ich halt viel, also ich höre es oft, deswegen bleibt es mehr drin dann.
Das ist ja, ich bin in der Sprachenlehre auch so ein wichtiger Bestandteil, dass du eine Fremdsprache viel, viel hörst, dann ist dieses Komprehensive leichter da. Natürlich das Praktische, das Aktive selber ausüben, das wissen viele, fällt einem dann schwer im Urlaub, versteht man oft Italienisch, man kann es dann plötzlich aber nicht so richtig sagen. Aber trotzdem, es ist fürs Gehirn wichtig, fürs Unterbewusstsein natürlich die Sprache da so weiterzuentwickeln. Wir haben in Deutschland ja, also unser bester Tennisspieler Alexander Zverev ist Sohn russischer Eltern. Er ist in Hamburg geboren. Aber er spricht mit seinen Eltern nur Russisch, also auch auf dem Platz. Es ist sehr spannend, das zu beobachten und switcht dann sofort um. Also spricht auch perfekt Englisch natürlich mittlerweile als Weltstar, ist klar. Aber der, die kriegen das nicht raus, dass sie da auf Deutsch dann auch coachen. Das bleibt dann dieses Eltern-Kind-Verhältnis. So wie ihr es jetzt auch gerade schildert, ihr sprecht Russisch zu Hause.
Genau, ja. Wobei, also vor allem mit meiner Mutter ist das halt, weil sie auch diesen wolgadeutschen Hintergrund hat, eher ein Mischmasch aus Deutsch und Russisch, was wir dann sprechen. Mit meinem Vater ist das ein wirklich pures Russisch.
Ja.
Genau.
Gab es denn da auch mal, muss man jetzt vielleicht auch mal so fragen, Anfeindungen, wenn ihr Russisch miteinander sprecht im deutschen Alltag? Weil, also das habe ich jetzt in der Tennisszene schon mitbekommen auch, dass manche Deutsche sagen, wieso redet der nicht Deutsch mit seinen Eltern? Wenn man den familiären Hintergrund versteht, kann man das nachvollziehen? Ich weiß, habt ihr da schon mal auch Probleme gehabt damit, besonders jetzt in der Zeit, wo Russland so in der Kritik steht?
Ja, also ich selber habe da jetzt nichts tatsächlich mitbekommen, aber ich bin auch in einem Umfeld von vielen aufgewachsen, die auch Russisch sprechen oder aus oder irgendwie andere Hintergründe haben und deswegen war das oft eigentlich kein Problem bei mir jetzt, was ich gesehen habe.
Das ist gut zu hören, ja.
Ja, genau, also ich bin ja hier in Gieritzhiedstein aufgewachsen, lebe da bis heute noch und dort ist ja eigentlich der Großteil an Leuten, die dort leben, irgendwie bilingual oder hat Migrationshintergrund oder sonst was, von daher ist das einfach komplett normal dort zweisprachig unterwegs zu sein und mit seinen Eltern zum Beispiel dann eine andere Sprache zu sprechen als mit den Mitschülern.
Ja. Also es gibt viele Teils übrigens, auch in Gieritzhiedstein habe ich gelernt, eben weil da viele aus Siebenbürgen hingekommen sind nach dem Zweiten Weltkrieg und sich dort niedergelassen haben. Also keiner verwandt mit mir, soweit ich weiß bisher, die leben alle woanders, aber den Namen habe ich da jetzt schon ein paar Mal gefunden. Gut, soll jetzt nicht das Thema sein, sondern wir wollen ja über Sprachenlernen auch sprechen und natürlich ist mir da aufgefallen, welche Methoden kann man denn überhaupt hernehmen, um eine Sprache zu lernen. Jetzt ist bei dir so, André, du lernst Japanisch. Bei dir, Stanislav, lernst du noch andere Sprachen auch? Wenn du kannst Russisch und Deutsch perfekt?
Russisch perfekt würde ich jetzt nicht meinen.
Das klingt so für meine Ohren so.
Ja, gerade lerne ich tatsächlich parallel auch Japanisch gleichzeitig. Mhm. Ich habe halt viel später angefangen als er, deswegen bin ich nicht mal ansatzweise so gut. Aber
Wie lernt ihr? Also, weiß nicht, wer anfangen möchte, wie ist die Methodik? Weil das ist ja, ihr habt jetzt keinen Lehrer, nehme ich an, oder keine Lehrerin.
Nee, jetzt, also Lehrer nicht.
Also richtig autodidaktisch, wie man sagt.
Genau, ja. Für mich, also das hat viele verschiedene Sachen, die ich ausprobiert habe. Auch sowas, wahrscheinlich jeder, der jetzt Sprachen lernt, denkt erstmal irgendwie Duolingo oder sowas oder solche Apps. Hat man anfangs auch benutzt, aber ich finde, relativ schnell hat das den Nutzen schon ausgelebt. Und jetzt, was ich persönlich am besten finde oder verwende auch, ist einmal Karteikarten. Dafür gibt es auch ganz gute Programme, die das auch so...
Ach so, schon digitale Karteikarten.
Genau, ja.
Nicht so klassisch, wie wir es noch gelernt haben.
Also ich finde, klassisch geht es auch, aber digital gibt es da auch sowas wie, ich sage jetzt mal zum Beispiel Anki gibt es. Und da wird halt auch berechnet, wann es am wahrscheinlichsten ist, dass man das wieder vergessen würde. Und dann wird es halt irgendwie nach 3 Tagen oder sowas wird man wieder abgefragt und dann wird es halt automatisch, kann man das da, finde ich, sehr gut lernen über Zeit und dass es auch drin bleibt. Und sonst benutze ich noch hauptsächlich andere Grammatik, zum Beispiel Grammatikerklärung.
Weil du brauchst ja auch, Entschuldige, ich wollte dich unterbrechen, ich denke nur wegen der Digitalität, du brauchst ja auch die Schrift. Das ist ja auch nicht so leicht, oder? Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich an meinem Keyboard hier Japanisch einstellen kann.
Achso, ja, da Japanisch ist aus Silben aufgebaut. Zum Beispiel die Silbe K, K-A, und dann kann man auf einem normaler Tastatur die Buchstaben K und A eingeben und dann wird es halt zu dem Zeichen im Japanischen. Erstmal von einem der 3, ich sag jetzt mal Alphabete, zum standardmäßigen, und dann kann man mit der Leertaste, wenn man die ganz oft drückt auf dem, also digital jetzt, wenn man die Leertaste ganz oft drückt, dann irgendwann kommt das Zeichen, was man sucht, raus und dann bestätigt man das. Das ist ein bisschen umständlich, aber es funktioniert.
Klingt jetzt sehr umständlich, wobei Leertaste drücken kann ich gut.
Ja.
Besser als Tab-Stops auf Word. Okay, also da solche Methoden kannst du anwenden. Vielleicht, Stanislav, um dich da auch mit reinzubringen, hast du da von ihm dir was auch abschauen können, wie er das gelernt hat, was er vielleicht auch verworfen hat und nicht so gut gefunden hat? Oder hast du deine ganz eigene Methode entworfen, mit der du dich einfach wohlfühlst?
Ich mache das relativ ähnlich. Wenn anders, dann würde ich sagen eher in Nuancen. Also ich bin da momentan eigentlich auch komplett digital aufgestellt. Ich habe mir überlegt mal zu schauen, ob ich irgendwie einen Privatlehrer finden kann, aber das ist alles viel zu teuer für mich. Deswegen mache ich auch Vokabeln lernen über Anki und dann halt Grammatik lernen durch was auch immer es für Angebote im Internet gibt. Für mich eine sehr wichtige Rolle spielt aber auch das Hören, wie wir schon besprochen haben. Selbst wenn ich es nicht verstehe, einfach es überhaupt im Ohr zu haben, finde ich, macht schon einen Unterschied.
Was hörst du denn da oder was schaust du an? Seid ihr da viel unterwegs auf Netflix mit japanischen Serien? Oder?
Ja, ich finde, also jetzt für mich, was ich jetzt aktuell mir meistens anhöre, ist, es gibt viele Podcasts auch, die
ich sehr gut sind. Ich habe mich nicht fragen traut, tatsächlich.
Ja, ja, zum Beispiel gibt es den Yurugengogaku Radio. Das ist ein.
Klar.
Ja, also übersetzt ist es so einfache Sprachwissenschaft Radio, aber es ist so ein Podcast, wo sie über Sprachen reden, halt auf Japanisch. Jetzt schon so normales Japanisch, also nicht so fürs Lernen ausgedacht, ausgelegt extra. Aber das ist so jetzt aktuell, was ich ganz gern höre, zum Beispiel, was man auch so nebenbei sich anmachen kann da. Mhm.
Japanischen Podcast, ja. Etwas.
Genau, also bei mir anfangs habe ich es tatsächlich auch mit Podcasts probiert, die extra fürs Japanischlernen zugeschnitten sind, also für Leute, die es momentan lernen. Da habe ich mir am allermeisten wahrscheinlich Iro Iro Nani Hongo gegeben, was also übersetzt vielfältiges oder farbenfrohes Japanisch.
Oh.
Da erklärt er im Prinzip die Story von sehr bekannten japanischen Serien und Filmen in ganz, ganz einfachem Japanisch. Das habe ich mir anfangs relativ viel angehört.
Und dann auch die Filme geschaut, die dazu passen oder die
teilweise,
Serien vielleicht?
Teilweise. Aber mir wurde das dann irgendwann langweilig. Und dann habe ich einfach angefangen nach japanischen YouTubern zu suchen, die halt wirklich auch einfach Videos für Japaner selber machen. Also nicht mehr so Sachen, die für Lernende gemacht wurden, sondern wirklich für die Muttersprachler. Ja. Dass ich mir das dann halt einfach anhöre und dann vielleicht durch Kontext den einen oder anderen Satz dann verstehe und lerne.
Naja, ich meine, ich kenne es als Englischlehrer auch, 5. Klasse. Ja. Susan and Peter are reading a book. What are they doing? What is ist ja wahrscheinlich im Japanischen auch.
Aber so viel wie möglich zu hören, ist auch irgendwie die beste Möglichkeit, um irgendwas zu lernen.
Ja.
Für Sprachen vor allem, finde ich.
Ja. Ja, lesen?
Ja, lesen.
Ist es da? Kommt ihr an?
Beim Japanischen gibt es jetzt im Vergleich zu sowas wie Spanisch natürlich ein bisschen höhere Einstiegshürde, weil man erstmal 3 Alphabete, also ich sage Alphabete jetzt, lernen muss, die auch nicht wenig Zeichen haben, vor allem das Dritte, das Kanji, das hat also von denen, die man braucht, ungefähr um die 2000, die man täglich braucht. Und wenn man die nicht kann, dann wird schon schwer, irgendwas zu verstehen. Heißt, man braucht schon ein bisschen Vorwissen, bevor man anfangen kann, überhaupt zu lesen. Aber dann, wenn man das Level erreicht hat, dann ist schon ein sehr, sehr schönes Gefühl, da irgendwas verstehen zu können auch. Also da, ich habe auch zum Beispiel jetzt angefangen, auch Romane zu lesen, wie als letztes Kombini Ningen. Das ist auch, hat auch eine deutsche Übersetzung, die Ladenhüterin heißt das, glaube ich. Ja, über so eine Frau in einem Kiosk. Und das war schon, also es war sehr schwer auch zu lesen, weil das natürlich normales Japanisch ist, aber das ist schon sehr, ja, erfüllend, auch sowas zu verstehen irgendwann.
Ja, und ja, setzt auch eine gewisse Konzentrationsfähigkeit voraus, die trainiert man ja auch dadurch, wenn man sich länger mit so etwas beschäftigt, hilft dir ja auch in anderen Segmenten des Lebens dann auch.
Ja, sicher.
Ja, ja, jetzt muss ich natürlich schon fragen, wie geht es denn dann weiter mit euren Sprachen nach der Schule? Wollt ihr auch mal da ins Ausland gehen oder wart ihr vielleicht sogar schon mal da? Ich weiß nicht, habt ihr vor, mit euren Sprachtalenten was zu machen? Denn bei dir, Stanislav, du bist auch so ein bisschen Graphologe, glaube ich. Ich habe gehört, du hast die Kurrentschrift auch drauf, diesen Vorläufer vom Sütterlin oder die Alternative, kann man sagen. Wie kam es denn dazu überhaupt, vielleicht bevor du antwortest und André kann nachdenken über seine japanische Zukunft?
Okay, ja, angefangen hat das tatsächlich durch ein Citizen Science Projekt von der Universität Marburg. Also für die Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, was das ist. Ein Citizen Science Projekt ist im Endeffekt nichts anderes als ein wissenschaftliches Projekt, wo jedermann, der darauf Lust hat, freiwillig mithelfen kann. Da geht es meistens dann um irgendwie Datenauswertung, falls die einfach gigantische Datenmengen haben, die sie nicht alleine auswerten können. Und in dem Fall von der Universität Marburg war das die sogenannte Wenkerbogen-App, was eine App ist, in der man, in der sie tausende von uralten Dialektfragebögen eingescannt haben. Aber das Problem ist, das ist alles in Kurrentschrift geschrieben. Ja. Die können es kaum lesen.
Ja.
Und deswegen haben sie sich entschieden, das Ganze einfach online zu stellen und jeden, der das lesen kann, freiwillig das Ganze in normal lesbare Schrift umzuwandeln.
Weil die KI kann es noch nicht.
Genau, ja. Und dann habe ich mich entschieden, dass ich das Projekt ziemlich cool finde und dass ich da mithelfen möchte. Also habe ich angefangen, erstmal zu lernen, wie man das liest. Und dann beim Transkribieren, also beim Umstellen von damaliger Schrift zu heutiger Schrift, ist mir aufgefallen, dass ich diese Kurrentschrift verdammt schön finde und dass ich super gerne darin schreiben können würde.
Ja. Die hat sich übrigens verändert. Ich habe natürlich ein bisschen nachgeschaut vorher. Also ich wusste das jetzt nicht, dass sie sich so verändert hat durch die Erfindung der Metallfeder, weil die einen dazu zwingt, die etwas schräger zu halten. Und damit ist diese Schrift noch krasser nach außen gezogen, weil die ist ja irre, die Schrift. Also ich kannte Sütterlin sehr gut und tue mir auch sehr schwer, das zu lesen. Ein bisschen verstehe ich es. Wir hatten mal einen Kollegen hier in der Schule, der konnte das wirklich, weil der sich mit alten Postkarten und Briefmarken auseinandergesetzt hat und Militärbriefen hat er sich auseinandergesetzt und da war manches dann da geschrieben. Ja, und du verfolgst es auch weiter, muss ich noch kurz nachhaken bei dem Kurrent, weil das ist wohl auch der Ursprung, warum du hier sitzt, weil ein Kollege dich bei diesem Kurrentschreiben oder dem Kurrententziffern gesehen hat und
genau,
dann gefragt hat, was du da machst.
Genau, das war letztes Schuljahr. Da habe ich eine Probe komplett leer abgegeben, abgesehen von ein paar Zeilen, die ich komplett in Kurrentschrift verfasst habe. Und das hat dann anscheinend ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Welche Note hast du denn bekommen? Eins für die Schrift?
Nein, leider nicht.
Nee, klar. Okay, ja, spannend. Kannst du auch ein bisschen Kurrent lesen?
Ja, ich habe dann, ich habe davon mitbekommen auch und ich fand die Schrift auch sehr, sehr schön zum Anschauen auch. Ich habe es dann auch versucht zu lernen, kann es auch ein bisschen, aber ich bin ein bisschen benachteiligt dadurch, dass ich Linkshänder bin und Füller als Linkshänder sind nicht sehr handlich. Ja. Sonst verwischt sich alles.
Ja. Aber sehr schön. Um nochmal zurückzukommen auf die japanische Zukunft, du hattest jetzt ein bisschen Zeit drüber nachzudenken, wie schaut es denn beruflich aus oder wie auch immer nach der Schule?
Ja, also...
Bist du in der 13. jetzt? Also jetzt ist ja finito mit unserer Schule bei dir.
Ja, also
bei euch beiden.
Ich denke auch, dass das mit dem Studium zumindest, also ich will danach studieren gehen und dass das schon zumindest in der Richtung auch mit Sprachen jetzt zu tun haben wird. Ich weiß jetzt nicht, ob genau nur Japanisch, weil jetzt... so festlegen auf Japanisch oder halt irgendwie in Japan arbeiten, stelle ich mir jetzt auch nicht sehr entspannt vor mit der Arbeitskultur dort auch. Deswegen, also definitiv mit Sprachen fände ich schon sehr interessant zu arbeiten. Jetzt aber direkt festlegen auf jetzt nur Japanisch oder nur eine würde ich jetzt nicht machen.
Und von der Berufsform her meine ich, hast du da einen Wunsch, weil du sagst, mit Sprachen beschäftigen, geht es ins Dolmetschen oder ins Lehramt oder in die Wissenschaft?
Ja, so Dolmetschen wäre natürlich schön, aber ich weiß nicht, wie lange, ich hoffe, das überlebt noch die KI oder sowas, aber jetzt so genau einen Wunsch, zu was ich machen würde, habe ich jetzt noch keinen.
Wie ist es bei dir, Stanislav?
Bei mir wird es auf jeden Fall mit Sprachen weitergehen.
Aha.
Ich habe vor, nach der Schule dann Sprachwissenschaft zu studieren. Wohin genau ich mich dann am Ende spezialisieren würde, habe ich keine Ahnung. Aber mein Traum wäre es auf jeden Fall dann auch in der Sprachforschung zu arbeiten.
Cool. Ja, ist ein tolles Feld. Also wenn man da sich mal rein begibt. Als Anglistikstudent haben wir ja auch Sprach- und Literaturwissenschaft pflichtgemäß machen dürfen im Gymnasium und ich fand das schon auch spannend. Auch das Transkribieren eines englischen Textes fand ich schon damals sehr interessant. Da gibt es ja auch verschiedene, einen Schwa-Laut zum Beispiel und da musst du unterscheiden zwischen dem stimmhaften S und stimmlosen S, wie man das dann eben transkribiert und für unsere Schüler vielleicht auch interessant, das ist jetzt vor der Abschlussprüfung im Oxford Dictionary, ist ja die Lautschrift drin. Also wenn man die checkt, dann ist es dann auch mal im privaten Umfeld ganz schön, auch wenn ihr wahrscheinlich digital irgendwelche Hörbeispiele sofort euch rauszieht, aber wir mussten es damals immer noch lesen, bevor es dann im Internet zur Sache ging. Ja. Vielleicht können wir noch kurz über die Unterschiede zum Deutschen sprechen, vom Japanischen. Du hast schon von den Alphabeten gesprochen. Ich glaube, es geht aber auch um soziale Kriterien innerhalb der Sprache. Also wenn ihr so eine Vorstellung haben wollt, zu Hause, schätzungsweise 1 bis 3 Millionen Menschen heißt es, sprechen Japanisch als Zweitsprache, liegt auf Platz 10 bis 14 der meistgesprochenen Sprachen weltweit, weil man eben ca. 125 Millionen Muttersprachler hat. Genau. Aber wenig Leute sprechen es als Zweitsprache. Was sind denn so noch weitere Sachen, die euch aufgefallen sind in Bezug auf den Unterschied zwischen Japanisch und Deutsch? Also Schriftart haben wir ja auch schon besprochen. Aber du sagst 3 Alphabete. Ich habe noch rausgefunden, dass man im Osten und im Westen unterschiedliche Wörter auch verwendet für guten Tag. Und auf, also ich kenne nur das Konnichiwa, aber im Maido sagt man wohl im Westen zu guten Tag, habe ich jetzt gelesen.
Ja, es gibt also schon sehr viele sprachliche Variationen und Dialekte auch im Japanischen. Da muss man auch wirklich in die kleinen Präfekturen schauen. Die ändern sich wirklich je nach kleinstem geografischen Unterschied. Das hat schon sehr viel Unterschied dort, ja.
Dann hast du mir noch von der Höflichkeit erzählt, oder dass das auch anders ist. Im Japanischen im Vergleich zum Deutschen, vielleicht können wir da noch näher drauf eingehen, dass man das besser versteht. Also Andrea hat das gestern auch nochmal angedeutet. Vielleicht magst du es weiter fortführen oder ist das? Also für mich ist gleich.
Also ich kenne mich damit wahrscheinlich nicht so gut aus wie jetzt halt André, aber ich kann schon ein bisschen ausholen. Im Endeffekt ist es vergleichbar mit dem deutschen Unterschied zwischen du und sie, also diesem unhöflichen du, dem höflichen sie. Allerdings ist es im Japanischen nochmal etwas strikter verankert, diese gesellschaftlichen Regeln. Und zum anderen ist es nochmal viel breiter aufgefächert. Also es gibt viel mehr verschiedene so Höflichkeitsebenen, auf denen man sich befinden kann. Und der Unterschied geht auch viel weiter darüber hinaus, als einfach nur verschiedene Pronomen zu verwenden. Ich meine, die Verbkonjugation ändert sich komplett je nach Höflichkeitsform, die man gerade verwendet.
Oh, krass.
Ja, und es gibt auch also 4 verschiedene Stufen an Höflichkeit so klar abgegrenzt. Einmal das so, ja, was man so alltäglich mit Freunden spricht, das Tamego. Dann gibt es noch das Tenego, das ist das etwas höflichere, was man so mit Fremden benutzt. Aber dann gibt es noch im sogenannten Kego, gibt es noch 2 verschiedene, das Kenjogo, das benutzt man, um sich selbst abzuwerten quasi. Und dann gibt es noch das Sonkego, das ist, um die andere Person hochzuwerten. Und da benutzt man halt komplett andere Wörter, wenn zum Beispiel etwas im normalen, gewöhnlichen Sprachgebrauch, einfach zum Beispiel für Essen, Tabere.
Ich wollte gerade nach einem konkreten Beispiel fragen. Ist eh schon hochinteressant. Sich selber abwerten ist was anderes wie den anderen aufwerten. Ich meine, von der Konsequenz eigentlich dasselbe, aber natürlich vom tieferen Inhalt was anderes.
Also wie höflich man ist, genau. Das ist dann, ich denke, den anderen aufwerten war das Höflichste, glaube ich, was man machen konnte. Ja. Aber da würde sich zum Beispiel das Tabere, das Essen, würde sich ändern in Omeshi Agaru. Also was komplett verschieden ist, komplett anderes.
Schmeckt auch anders.
Oder sowas wie Tazuneru, besuchen im Gewöhnlichen, ist in der Stufe, wo man sich selbst abwertet, ist Ojamasuru. Ich störe oder ich belästige euch mit meiner Anwesenheit. Sowas bedeutet das. Also das ändert sich schon komplett, wie man spricht.
Ja.
Für jede Höflichkeit, jede Situation auch.
Ja. Spannend, ja. Aber so hat jede Sprache ihre Eigenart. Ich meine, das Tschechische zum Beispiel hat ja auch ganz viele Fälle, also viel mehr Fälle als bei uns. Nicht nur Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, sondern da gibt es dann noch den Vokativ und was auch immer. Also es ist schon toll, wenn man sich mit Sprachen auseinandersetzen möchte. Und ich kann es gut nachvollziehen, wenn du in die Sprachwissenschaft gehst, wobei mir dann vielleicht das Praktische fehlen würde. So ein bisschen jetzt, deswegen bin ich dann auch ins Lehramt gegangen, irgendwie das Praktizieren ist schön, aber es geht dir nicht ganz so. Du möchtest eher so wissenschaftlich dann auch dranbleiben, vielleicht.
Ich mag einfach alles, was irgendwie mit Sprache zu tun hat, egal ob es die Praxis oder die Theorie ist. Ja. Aber irgendwie stelle ich es mir am coolsten vor, weiter an der Theorie rumzuwerkeln.
Ja.
Und vielleicht irgendwie das ein oder in ein oder anderen Punkt unsere Theorie davon, wie Sprachen funktionieren, weiterbringen zu können.
Habt ihr dann in Englisch auch ein Einser hier?
Ja.
Ja, schon.
Es ist nicht unangenehm, das darf man haben. Das ist schön, das ist doch super. Ja, okay, zum Abschluss, wir sind ein bisschen schon über die Zeit. Könntet ihr ja vielleicht mir und den Hörerinnen und Hörern noch einen kleinen Satz beibringen, auf Japanisch eventuell, den wir jetzt hier zusammen üben, wie im Sprachlabor anno 1975. Hast du dir einen überlegt oder habt ihr euch einen überlegt?
Ja, also Japanisch haben wir.
Ja.
Hätten wir, also ich habe mir überlegt, eine Redewendung zu nehmen, die auch ein bisschen passt zum Thema vielleicht.
Jawohl, ich freue mich.
Also die ist Chiri mo tsumoreba yama to naru. Bedeutet übersetzt auch, also auch Staub, der sich ansammelt, wird irgendwann zu einem Berg. Also auf Deutsch wäre die beste Übersetzung sowas wie Kleinvieh macht auch Mist zum Beispiel als die Redewendung.
Ja.
Also kleine Schritte
bringen dich auch zum Großes, Ziel irgendwie. Ja, das passt ja auch zur Prüfung jetzt vielleicht.
Ja.
Ich habe jetzt erst an meinen Keller gedacht mit dem Staub, aber jetzt okay. Also langsam, Chiri habe ich verstanden.
Also Chiri.
Chiri.
Chiri, ja. Das RL ist bekannt, ein bisschen gemischt zwischen R und L bei uns. Das ist der Staub. Also Chiri mo.
Mhm.
Dann Tsumoreba.
Chirimo.
Chirimo Tsumoreba.
Tsumoreba.
Yamato naru.
Yamato naru.
Genau. Also Chirimo Tsumoreba. Yamato naru.
Boah, das muss ich nochmal üben. Das ist echt gar nicht so easy.
Ja.
Und in einer anderen Höflichkeitsform vielleicht nochmal, um den anderen aufzuwerten.
Ich glaube, das ist schon sehr archaisches Japanisch tatsächlich bis jetzt.
Ja, nee, ich habe dann Spaß gemacht. Okay, also dann vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke auch.
Ich würde noch gern mehr lernen, ehrlich gesagt. Ich habe noch gelernt, Genki Desu heißt, mir geht's gut.
Ja.
Nach diesem Gespräch geht's mir auch noch gut. Und gut, Sayonara, das kennen wir alle als auf Wiedersehen, nehme ich an.
Genau. Bisschen sehr permanent, aber ja.
Ja. Aber schön, dass ihr da wart. Vielen Dank und alles Gute für die Prüfungen auch.
Danke.
Danke sehr.
Das war Letzte Reihe, der Podcast des Fördervereins der Vospos Bad Tölz. Wenn ihr dabei sein wollt, sprecht mich an im Schulhaus oder schreibt der Redaktion unter podcast@vospos-badtölz.org. Bis dann!